Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Jakobusbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 13 bis 18. Es geht uns heute um die Verse 14, 15 und 18. Über die anderen Verse haben wir bereits am vergangenen Sonntag gesprochen. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemanden. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichtes, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Die Frage, ob Gott etwa die Ursache für unser Versagen in Zeiten der Not sei, ob Gott etwa mit den mancherlei Anfechtungen, mit den mancherlei Glaubensprüfungen beabsichtige, dass wir zur Sünde verführt würden, beantwortet Jakobus mit einem entschiedenen Nein. Solche Gedanken hält er für einen schwerwiegenden Irrtum. Gott ist niemals die Ursache des Bösen. Er ist unvermischt mit dem Bösen. Niemand sage, so schreibt Jakobus, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, so haben wir am vergangenen Sonntag gehört. Das bedeutet, Gott ist unbehaftet mit dem Bösen und er selbst versucht niemand. Im Gegenteil, lauter gute und vollkommene Gaben kommen von Gott her. Vers 17 noch einmal. Lauter gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichtes, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Er ist immer derselbe, immer voller Lichtherrlichkeit. Von ihm kommt nur Gutes. Dazu zählen auch die Anfechtungen im Leben der Gotteskinder. Sie sollen dazu dienen, dass man sich im Glauben durch standhaftes Ausharren bewährt und dass man zur geistlichen Reife kommt. Wenn Anfechtungen in Form von irgendwelchen Problemen zu einer falschen Herzenshaltung führen, zu Unzufriedenheit, also zum Geist des Murrens, zu Ungeduld, Selbstmitleid, Genusssucht und dergleichen, dann dürfen wir auf keinen Fall Gott dafür verantwortlich machen. Wir fragen uns, und Jakobus beantwortet durch den Heiligen Geist diese Frage, wie kommt es, wenn Gottes Kinder sich zum Bösen verleiten lassen? Das Böse, so schreibt Jakobus hier, kommt aus unserem Herzen. Noch einmal die Verse 14 und 15. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Das Wort eigenen steht im Gegensatz zu Gott dem Vater. Also das Böse hat seinen Ursprung eben nicht in Gott, sondern hat seinen Ursprung in uns selbst. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wir wollen uns nun mit diesen Versen beschäftigen und dann zum Schluss der Predigt noch auf Vers 18 zu sprechen kommen. Also in diesen Versen, in den Versen 14 und 15, beschreibt Jakobus diesen verhängnisvollen Prozess von der Entstehung der Sünde, über ihre Vollendung bis hin zum Tod als Folge der Sünde. Statt Gott auf die Anklagebank zu setzen, sollten wir an die eigene Brust schlagen. Der Grund für unser sündiges Verhalten liegt niemals in Gott, sondern in uns selbst. Es fängt alles an mit der Begierde unseres Herzens. Als Adam und Eva im Garten Eden das begehrten, was Gott ihnen ausdrücklich verboten hatte, da begann die Sündenmisere der Menschheitsgeschichte. Alle Gottlosigkeit, alle Not, mit der wir es auch in unseren Tagen zu tun haben, jeder einzelne von uns ganz persönlich und auch die Menschheit insgesamt, alle Not ist darauf zurückzuführen, auf den Sündenfall. Seit jener Zeit steckt dieses Übel in uns allen, die Begierde als Ausdruck unserer sündhaften Natur, wobei dieses Grundübel des menschlichen Herzens nicht nur die unerlaubten, sondern auch die erlaubten Dinge mit einbezieht, die der Mensch nicht um Gottes Willen begehrt, zu seiner Ehre begehrt, sondern letztlich nur um der eigenen Befriedigung willen. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass man das an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich unterstreicht. Es geht nicht nur um Dinge, die an sich böse sind, die wir begehren, sondern es geht auch um Dinge, die an sich gut sind, nicht sündig sind, die wir aber letztlich nur um unserer selbst willen begehren und nicht in erster Linie zur Verherrlichung Gottes. Das steckt also tief in uns drin. Das nennt die Bibel Begierde. Begierde des Herzens. Paulus beschreibt diese Neigung des sündigen Menschen in Römer Kapitel 7. Angesichts der Ohnmacht des Menschen gegenüber diesem ichhaften Begehren ruft er aus: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Wenn Gott uns Licht schenkt über dieses Begehren in unserem Herzen, über dieses selbstsüchtige Begehren, und wenn wir einmal einen Kampf dagegen geführt haben und immer wieder gescheitert sind, dann können wir diesen Ruf des Apostels Paulus aus dem Römerbrief Kapitel 7 nachvollziehen. Ich elender Mensch, da steckt etwas in mir, mit dem ich nicht fertig werde. Was ich immer wieder behaupten will und leider auch manchmal tatsächlich in der Praxis behauptet. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Die Sehnsucht nach Befreiung von dieser sündhaften Neigung hat in bestimmten christlichen Kreisen zu einer falschen Heiligungslehre geführt. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass der Teufel seine Irrtümer paarweise schickt. Das heißt, er kommt entweder von der einen Seite oder von der anderen Seite, versucht uns immer wieder in das eine oder andere Extrem hineinzuführen. So gibt es auf der einen Seite solche Christen, die sagen: Also, ich weiß, dass in mir selbst nichts Gutes steckt und ich habe mich längst damit abgefunden. Ich habe auch längst den Kampf dagegen aufgegeben. Und ich lebe nach dem Motto: Mach dir nichts draus. Du wirst eh nicht damit fertig. Und dann kommt es zu einem Leben, in dem man es mit der Sünde nicht mehr so genau nimmt. Man hat Frieden geschlossen mit der Sünde. Man schließt Kompromisse mit der Sünde, weil man eben den Kampf immer wieder verloren hat und dann inzwischen längst aufgegeben hat. Das sind die einen, das ist das eine Lager. Das ist nicht das, was die Bibel darüber lehrt. Das andere Lager besteht aus solchen, die sagen: Wir müssen doch irgendwie die Dinge unter die Füße kriegen. Es muss doch irgendwann in meinem Leben dazu kommen, dass diese sündige Natur in mir ausgerottet wird, dass ich überhaupt nichts mehr damit zu tun habe. Und so kam es dann im Laufe der Kirchengeschichte zu der verhängnisvollen Lehre des Perfektionismus, dass also ein Christ es so weit bringen kann in seinem Glaubensleben, dass er mit dieser sündigen Natur und mit den Begierden, die daraus entstehen, überhaupt nichts mehr zu tun hat, dass er sie gar nicht mehr spürt, dass er sie gar nicht mehr merkt. Also sie existiert nicht mehr. Sie ist ausgerottet. Das ist also das andere Extrem. Vor beiden Extremen müssen wir uns hüten. Auf der einen Seite dürfen wir keinen Frieden schließen mit der Sünde. Und auf der anderen Seite dürfen wir nicht meinen, dass ein Christ es im Laufe der Zeit dahin bringen könnte, dass er mit seiner sündigen Natur, mit den Begierden seines Herzens überhaupt nichts mehr zu tun habe. Das ist uns aufgespart für die Vollendung. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Also beide Irrtümer gilt es zu vermeiden. Ein sehr guter Ausleger hat einmal Folgendes dazu gesagt. Sie bildet nämlich diese sündige Natur mit ihren Begierden, sie bildet nicht mehr den Mittelpunkt des inneren Lebens des nach Vers 18 wiedergeborenen Christen. Wir denken an dieses Wort, er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit. Also sie bildet nicht mehr den Mittelpunkt des inneren Lebens des nach Vers 18 wiedergeborenen Christen, wird aber in dem Inneren des Menschen als immer noch vorhanden vorausgesetzt. Das heißt, solange wir hier leben, müssen wir uns damit abfinden, dass diese Natur in uns gegenwärtig ist und dass wir diese Begierden unseres Herzens, diese sündigen Begierden unseres Herzens immer wieder spüren, dass wir immer wieder damit zu tun haben. Ohne dass wir damit Frieden schließen dürfen. Ein Christ hasst die Sünde. Und zwar immer mehr. Je mehr wir den Herrn lieben, desto mehr hassen wir die Sünde. Sie ist also gegenwärtig. Sie ist nicht nur gegenwärtig im Leben eines Menschen, der nicht wiedergeboren ist, der also noch nicht zum Glauben an Christus gekommen ist, sondern auch der Wiedergeborene hat diese Natur in sich, bleibend in sich, bis wir einmal zur Vollendung in der ewigen Herrlichkeit gekommen sind. Dann haben wir damit nichts mehr zu tun, überhaupt nichts mehr. Und wenn wir Gott nicht mehr betrüben, haben auch selbst keine Not mehr damit, dann sind wir total frei davon, auch in unserer Erfahrung. Nicht nur im Glauben, wie wir es jetzt praktizieren, im Blick auf das vollbrachte Erlösungswerk unseres Herrn Jesus, sondern dann haben wir es auch in der Erfahrung, und zwar ständig, für alle Ewigkeit. Eine andere Frage ist die, wie wir als Gläubige mit diesen Begierden des sündlichen Herzens umgehen, so dass sie nicht über uns herrschen. Wir sehen ja an dem, was Jakobus hier ausführt, welche Folgen die Begierden unseres Herzens haben können. Aber es geht ja nicht nur um die Folgen, sondern es geht ja in erster Linie darum, dass wir Gott dadurch betrüben, wenn wir ihnen Raum geben in unserem Leben. Aber Jakobus spricht hier ganz besonders von diesem Prozess, von der Entstehung der Sünde, von den Begierden bis hin zur Vollendung und dem Tod als Folge der Sünde. Wie der Apostel Paulus sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also es ist eine ernste Geschichte mit der Sünde, mit dem, was Jakobus uns hier erklärt. Ich lese noch einmal Vers 14, sondern ein jeder, der versucht wird, also zum Bösen gereizt wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Ich las oder hörte, dass es etwas gibt, was langweiliger sei als Angeln. Nämlich, was jemand die Antwort darauf, was langweiliger sei als Angeln. Nämlich zuschauen beim Angeln. Nun haben wir ja unter uns sicherlich keinen passionierten Angler, den wir mit solch einer Aussage betrüben könnten. Aber man kann manches doch lernen. Man kann manches lernen von dem, was Jakobus hier als Bild gebraucht. Denn dieses Bild eines Anglers hat er hier in diesem Abschnitt vor Augen. Zunächst einmal dieses Bild, dann noch ein anderes Bild, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Eine andere Übersetzung macht das deutlich. Noch einmal Vers 14, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gelockt und geködert. So eine andere Übersetzung, die das deutlich macht, dass Jakobus hier tatsächlich das Bild eines Anglers vor Augen hat. Das Bild vom Fischfang. Was Jakobus hier meint, ist Folgendes. Die Begierde unseres Herzens lässt uns etwas Verbotenes als verlockend erscheinen. Wie es der Köder für einen Fisch ist. Und durch solch einen Köder werden wir aus unserer Stellung der Abhängigkeit von Gott herausgelockt. Dieser Köder lockt an, lockt den Fisch an. Dieser verbotene Gegenstand oder die verbotene Sache oder was es auch immer sein mag in unserem Leben, will uns herauslocken, wie ein Köder herauslocken aus unserer Abhängigkeit von unserem Herrn, aus der Gemeinschaft, die wir haben mit dem Herrn Jesus Christus, wo wir ja geborgen sind und sicher sind vor der Macht der Sünde. Allein in ihm, in der Abhängigkeit von ihm und seinem vollbrachten Erlösungswerk sind wir geborgen und sicher vor den Angriffen von Seiten der Finsternis und vor der Macht der Sünde. Hier haben wir Überwinderkraft. Und der Köder versucht uns aus dieser Gemeinschaft mit dem Herrn herauszulocken, mit dem Ziel, dass der Köder geschluckt wird. Und das Schlucken des Köders, das ist das eigentliche Ködern. Hier macht sich also der Fisch eins mit dem Köder und wird dadurch gefangen. Das ist das eigentliche Ködern. Also, erst wird der Fisch durch den Köder gelockt und dann verschluckt er den Köder und das bezeichnet man im eigentlichen, engeren Sinne als Ködern bzw. geködert werden. Und so ist es auch hier in dem, was Jakobus sagt. Wir werden dann, wenn wir uns eins gemacht haben mit den Begierden unseres Herzens, wir kommen gleich noch darauf zurück, in dem anderen Bild, da wird es auch sehr schön deutlich gemacht, wir werden dann von der Sünde versklavt und beherrscht. So wie wir es ja auch waren, als wir noch nicht zu Christus gekommen waren, total versklavt unter die Herrschaft der Sünde. Wir hatten keine Chance. In Vers 15 geht Jakobus zu einem anderen Bild über, nämlich das der Empfängnis und der Geburt. Ich lese diesen Vers. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Die Empfängnis, bildlich gesprochen, geschieht in dem Augenblick, da wir uns willentlich eins machen mit der Begierde unseres Herzens. Das ist wichtig. Dass wir uns willentlich, in dem Augenblick, da wir uns willentlich eins machen mit der Begierde unseres Herzens. Und an dieser Stelle müssen wir einen Augenblick innehalten. Es ist wichtig, das zu bedenken. Was ist denn nun eigentlich Sünde oder wann sündige ich in meinem Leben? Und was ist lediglich das Empfinden von Begierde in meinem Herzen, aber noch nicht vollbrachte Sünde? Innerlich vollbrachte oder auch äußerlich vollbrachte Sünde? Also nach dem, was Jakobus hier sagt, müssen wir davon ausgehen, dass das Empfinden der Begierde unseres Herzens noch keine Sünde ist. Erst in dem Moment, da wir darauf eingehen, willentlich darauf eingehen, kommt es zur Sünde, die dann auch nach außen ihre konkrete Gestalt annehmen kann. Luther hat das einmal so formuliert, er hat gesagt, wir können die Vögel nicht daran hindern, über unserem Kopf zu kreisen. Daran können wir sie nicht hindern. Aber woran können wir sie hindern? Wir können sie daran hindern, auf unseren Köpfen Nester zu bauen. Daran können wir sie hindern, indem wir sie wegscheuchen. Das andere können wir nicht vermeiden. Was er damit sagen wollte, ist Folgendes. Wir können nicht verhindern, dass die Begierde unseres Herzens, so wie wir von Natur aus sind, die Begierde unseres Herzens sich bemerkbar macht. Dass wir etwas begehren, von dem wir wissen, das ist nicht okay. Was es auch sein mag. Das ist nicht in Ordnung. Das ist Sünde, wenn ich darauf eingehe. Das können wir nicht verhindern, dass überhaupt etwas spürbar ist von dieser sündigen Natur, die wir in uns tragen, wie wir bereits sagten, auch als Wiedergeborene in uns tragen. Das können wir nicht verhindern. Den ersten Blick auch können wir nicht verhindern. Aber was wir verhindern können, ist, dass wir eingehen auf die Begierde unseres Herzens. Dass wir damit einverstanden sind, dass wir sie bejahen. Und dass wir einen Willensentschluss treffen und sagen, jawohl, das will ich haben, das will ich tun, das will ich haben, das will ich denken. Ja, vieles bleibt ja auch verborgen in unserem Innersten, in unserem Denken. Es kann also jemand ein ständiger Ehebrecher sein, indem er ständig willentlich Ehebruch praktiziert in seinem Herzen. Ständig, willentlich. Ich war nicht nur, dass er durch irgendeinen äußerlichen Anreiz zu sündigen, ehebrecherischen Gedanken verlockt wird, sondern dass er tatsächlich in seinem Inneren ständig darauf eingeht, damit einverstanden ist und somit nach dem, was der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt, ein ständiger Ehebrecher ist in seinem Herzen, obwohl er den Ehebruch rein äußerlich noch nicht praktiziert hat. Vielleicht auch aus irgendwelchen Gründen niemals praktizieren wird. Vielleicht aus Angst vor seinem guten Ruf, wie wir vorhin gehört haben, das heißt letztlich aus Stolz heraus, weil er irgendwelche Nachteile befürchtet für sich. Das kann durchaus sein. Es geht auf jeden Fall, wir könnten ja viele, viele andere Beispiele hier anführen, wir können auf jeden Fall sagen, dass es erst dann zum sündigen Verhalten innerlich oder dann auch äußerlich kommt, wenn wir ganz bewusst auf das sündige Begehren unseres Herzens eingehen. Nun, mag jemand sagen, ja, ist das denn noch nicht Sünde, wenn sich da überhaupt was bemerkbar macht? Nein, sagt Jakobus, das ist noch nicht Sünde. Aber, ich möchte Folgendes hinzufügen, es erinnert uns immer wieder an unsere sündige Natur, die wir in uns tragen. Es demütigt uns ständig. Solches sündiges Begehren unseres Herzens beugt uns immer wieder vor Gott, treibt uns in die Abhängigkeit von ihm, macht uns zu solchen, die sich darüber freuen können, dass wir grundsätzlich am Kreuz auf Golgatha erlöst sind von dieser Natur und dass wir einmal in der himmlischen Herrlichkeit nichts mehr damit zu tun haben werden. Also wir gehen nicht einfach so darüber hinweg, leichtfertig darüber hinweg, sondern werden immer wieder durch solches Begehren gedemütigt, gebeugt und freuen uns über das herrliche Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl wir im eigentlichen Sinne, wie Jakobus das hier versteht, noch nicht gesündigt haben. Das müssen wir also fein auseinanderhalten. Was bei solch einer Vereinigung unseres Wollens mit der Begierde unseres Herzens gezeugt wird, das ist allerdings sündig in jeder Weise, auch wenn es nach außen hin noch nicht sichtbar geworden ist und trägt bereits den Todeskeim in sich. Jetzt wird der Mensch von der Sünde beherrscht, auch wenn sie noch keine sichtbare Gestalt gewonnen hat. Sie ist auf jeden Fall auf dem Weg der Vollendung. Am Ende dieses Prozesses steht der Tod. Der Lohn der Sünde, so haben wir schon zitiert, aus Römer Kapitel 6, ist der Tod. Der leibliche und der geistliche Tod. Es ist genau das Gegenteil von dem, was Gott als Ziel mit den Anfechtungen im Leben seiner Kinder verfolgt. Wir müssen solche Aussagen hier immer wieder im Zusammenhang sehen. Mit dem, was wir auch bereits betrachtet haben in den ersten Versen aus Kapitel 1. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich will. Weshalb Jakobus ja auch sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Sein Ziel in unserem Leben hat immer etwas mit Leben zu tun, ist immer positiv. Eine positive Absicht ist damit verbunden. Während das, was uns aus unserem eigenen Herzen herauskommt und dann zur Sünde wird, den Tod zur Folge hat. Das Leben kommt von Gott, der Tod aus dem sündigen Herzen des Menschen. Nun, wenn uns der Ernst dieser Worte bewusst wird, dann dürfen wir dankbar sein, dass wir auch, wenn wir hier und da diesem Prozess der Sünde unterliegen in unserem praktischen Glaubensleben, doch wissen dürfen, dass wir durch Gottes Gnade das ewige Leben bleibend in uns haben. Dieser Prozess des Sündigens, der hinführt zum Tod, ganz besonders auch zur ewigen Trennung von Gott, ist ja nun für uns, die wir glauben an den Herrn Jesus und sein vollbrachtes Erlösungswerk, unterbrochen. Und zwar ein für alle Mal. Auch wenn wir immer wieder hier und da zu Fall kommen und tatsächlich auch einwilligen in irgendein sündiges Begehren unseres Herzens, dürfen wir doch wissen, dass wir ein für alle Mal durch das Blut Jesu gerecht sind vor Gott, bleibend gerecht und damit das ewige Leben bleibend in uns haben. Das heißt also, als Gotteskind brauche ich mich vor dieser letzten Konsequenz dieses sündigen Prozesses, nämlich des ewigen Todes, nicht mehr zu fürchten. Ich komme nicht mehr in das Gericht Gottes hinein. Johannes drückt das sehr schön aus in seinem ersten Brief. Wir wollen uns das einmal anschauen, Kapitel 1. Da zeigt er zwei Seiten auf unseres Glaubenslebens. Die eine Seite, dass wir uns danach ausstrecken sollten, in der Kraft des Heiligen Geistes zu herrschen über die Sünde, also nicht zu sündigen, nicht diesen Begierden nachzugeben. Auf der anderen Seite, wenn es doch passiert ist, dann dürfen wir wissen, dass das Blut Jesu uns reinigt, dass wir einen Fürsprecher haben bei dem Vater, einen hohen Priester. Und er ist ständig für uns da, ständig für seine Kinder. Meine Kinder, Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Also ihr dürft keinen Frieden schließen mit der Sünde. Keine Kompromisse mit der Sünde eingehen. Ein klares Nein zur Sünde. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Sühne für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das ist das großartige Vorrecht, das ein Gotteskind hat. Es darf wissen, dass die Sünde letztlich nicht mehr diese schrecklichen Folgen der Trennung von Gott in unserem Leben haben kann. Wir stehen ständig unter der reinigenden Kraft des Blutes Jesu. Und sobald uns irgendeine Sünde bewusst wird, da beugen wir uns darunter, bitten den Herrn um Vergebung und danken ihm für seine Vergebung, dafür, dass er allen Schaden, allen Sündenschaden gut gemacht hat, durch das, was er am Kreuz für uns getan hat, was wir ja auch in der Abendmahlsfeier heute wieder feiern. Und somit sind wir selbst, auch ein Beweis für die heilsamen Lebensabsichten, die Gott mit uns verfolgt. Also wir fassen das noch einmal zusammen. Auf der einen Seite macht Jakobus mit großem Ernst deutlich, welche Folgen es hat, der Sünde in unserem Herzen Raum zu geben, den sündigen Begierden nachzugeben. Welche schrecklichen Folgen das grundsätzlich hat im Leben eines Menschen. Und auf der anderen Seite wird deutlich, ganz besonders auch hier in Vers 18, den wir jetzt noch kurz miteinander behandeln wollen, auf der anderen Seite wird deutlich, dass Gottes Kinder doch grundsätzlich frei gemacht worden sind von diesem schrecklichen Gerichtsurteil Gottes über die Macht der Sünde. Auch wenn wir immer wieder damit zu tun haben. Wir kommen zu Vers 18. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Vers 17 hat uns am vergangenen Sonntag beschäftigt. Lauter gute Gabe kommt von Gott. Von Gott kommt nichts Böses. Er ist der Vater der Lichter. Es gibt keine Veränderung bei ihm, kein Wechsel von Finsternis und Licht. Er ist immer derselbe. Immer lässt er sein freundliches Angesicht über uns erscheinen und erstrahlen. Und hier in Vers 18 wird nun gesagt, dass auch wir, die wir diese guten Gaben aus Gottes Hand nehmen, all das, was von Gott kommt, dankbaren Herzens empfangen dürfen, dass wir selbst ein Werk Gottes sind, selbst das Werk seiner Lebensabsichten. Er hat uns geboren, gezeugt oder geboren, nach seinem Willen, nach seinem ewigen Liebesratschluss, Gnadenratschluss, durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Fangen wir einmal hinten an. Geschöpfe. Da denkt Jakobus schon an die Vollendung. Da denkt er an das, was Gott mit der gesamten Schöpfung vorhat, nämlich etwas Neues zu schaffen, sie umzuwandeln in eine Neuschöpfung. Wir lesen davon in Römer Kapitel 8, wo er sagt, dass die gesamte Schöpfung daran Anteil hat, an dem, was kommen wird, in der Herrlichkeit, wenn auch Gottes Kinder offenbar sein werden, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt. Römer Kapitel 8, Vers 19 folgende. Wenn das ängstliche Harren der Kreatur, denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Also für die gesamte Schöpfung gibt es Hoffnung. Damit ist das Gericht Gottes über alles gottlose Wesen nicht ausgeschlossen. Das müssen wir allerdings auf der anderen Seite klar und deutlich bedenken. Ja, davon spricht die Heilige Schrift immer wieder. Es gibt ein schreckliches Gericht über alles gottlose Wesen. Ansonsten freut sich die ganze unerlöste Schöpfung auf das, was kommen wird. Sie ist ja jetzt der Vergänglichkeit unterworfen. Sie ist dem Tode unterworfen. Durch den Sündenfall des Menschen. Der Mensch hat durch den Sündenfall die gesamte Schöpfung mit in den Abgrund hineingerissen. Und nun sehnt sich die gesamte Schöpfung nach diesem Neuen, was Gott einmal schaffen wird. Was grundsätzlich schon geschaffen ist im Kreuz und in der Auferstehung unseres Herrn Jesus, was dann am Ende einmal offenbar sein wird, sichtbar, vor aller Augen. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Ein Blick in die Natur hinein, da gibt es ja viel Schönes, was unsere Herzen erfreut. Aber da gibt es auch manches, was uns daran erinnert, dass diese Schöpfung nicht mehr das ist, was sie war, als sie frisch aus der Hand Gottes hervorgegangen ist. Es gibt vieles Notvolle in der Natur, ganz abgesehen davon, dass alle Kreatur einmal sterben muss, leiblich sterben muss. Das ist etwas Schreckliches. Das ist wichtig, dass wir das betonen in einer Zeit, in der man den Tod verharmlost. Der Tod ist etwas Schreckliches. Er wird in der Bibel als der letzte Feind bezeichnet. Und Sterbensprozesse sind nicht angenehm, im Gegenteil. Aber diese ganze Schöpfung, die darunter leidet, seufzt und sehnt sich nach diesem großen Tag, an dem alles anders werden wird. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, oder schalten wir das tausendjährige Friedensreich dazwischen? Etwas ganz, ganz Neues, an dem die ganze Schöpfung Anteil hat. Davon spricht der Apostel Jakobus, das heißt, es war der Bruder des Herrn, nicht der Apostel Jakobus, der Bruder des Herrn, davon schreibt er hier, wenn er sagt, er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Das heißt also, an dieser Neuschöpfung, an dem, was kommen wird, haben wir als Gotteskinder jetzt schon Anteil. Wir sind Erstlinge, haben also in dieser Neuschöpfung jetzt schon eine ganz besondere Stellung. Eine ganz besondere Stellung. Gott selbst hat uns dazu gemacht, zu solchen Erstlingen. Das heißt, er hat uns von Neuem geboren. Er hat aus uns neue Geschöpfe gemacht. Nach außen hin sieht man das nicht. und auch was unser Wesen angeht, ist manchmal nichts davon zu sehen. Und trotzdem, sagt die Schrift mit eindeutigen Worten, ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, eine Neuschöpfung. Und das ist das Größte, was es überhaupt gibt. Ja? Gott hat diese alte Welt geschaffen durch sein allmächtiges Wort. Und er hat eine Neuschöpfung ins Leben gerufen durch Kreuz und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Etwas ganz, ganz Neues. Daran hat der Tod keinen Anteil, keine Macht, die Sünde keine Macht, nichts Vergängliches, nichts Verwerfliches, hat hier noch irgendein Recht. Alles ist überwunden. Alles, was diese Zeit und Welt ausmacht in ihrem Sündenverderben, ist überwunden durch das, was der Herr Jesus am Kreuz und in der Auferstehung für uns getan hat, zur Ehre des Vaters. Wir sind also neue Geschöpfe geworden. Wir haben einen neuen Geist empfangen, den Heiligen Geist, als Erstlingsgabe, so sagt der Apostel Paulus in Kapitel 8 des Römerbriefes. Wodurch ist das geschehen? Durch das Wort der Wahrheit. Durch das Wort der Wahrheit. Was ist hier gemeint? Und wir können uns vielleicht noch daran erinnern, dass wir, als wir mit der Betrachtung des Jakobusbriefes anfingen, gesagt haben, dass manche Probleme gehabt haben im Laufe der Kirchengeschichte mit diesem Brief. Sie fanden kein Evangelium darin. Aber hier haben wir Evangelium. Zum ersten Mal an dieser Stelle. Das Wort der Wahrheit ist nach dem, was Jakobus meint, unter der Leitung des Heiligen Geistes, nicht das Gesetz, sondern das Evangelium. Das Evangelium von dem, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Das ist das Wort der Wahrheit. In Mose ist das Gesetz gegeben, so sagt Johannes. In Christus Jesus ist die Wahrheit gewesen, die Gnade und die Wahrheit gewesen und geworden. Das heißt also, das Gesetz kann einen Menschen niemals neu machen. Was ist die Arbeit des Gesetzes? Was ist das Ziel, das das Gesetz befolgt? Es macht den Menschen zum Sünder. Es macht ihn zu dem, was er ist. Es öffnet ihm die Augen dafür. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und wie Paulus in Römer Kapitel 7 schreibt, macht es den Menschen total ohnmächtig im Kampf gegen die Sünde. Es weckt sogar seine Begehrlichkeit noch. Das ist das Werk des Gesetzes. Es muss auch hin und wieder verkündigt werden, besonders in der Evangelisation. Das geschieht in unserer Zeit viel zu wenig. Da, wo die Bedürfnisse des Menschen immer wieder betont werden und damit der Mensch zu Jesus gelockt werden soll, da wäre es nötig, den Menschen einmal vor das heilige Angesicht Gottes zu stellen und ihm durch das Gesetz, durch die Verkündigung des Gesetzes deutlich zu machen, dass er vor Gott ein elender, armer, verdammungswürdiger Sünder ist. Das geschieht in unserer Zeit kaum. Davon war die Verkündigung der Erweckungsprediger in früheren Zeiten innerhalb der Kirchengeschichte geprägt. Sie sagten den Menschen nicht, komm zu Jesus, dann werden deine natürlichen Bedürfnisse gestillt, sondern sie verkündigten zunächst einmal das Gesetz Gottes. Und unter dem Anspruch des Willens Gottes, ausgedrückt im Gesetz, du sollst, du sollst, du sollst und du sollst nicht, wurde dem Menschen bewusst, dass er vor Gott ein verdammungswürdiger Sünder war. Wenn ein solcher Mensch Bankrott erklärte, und seine Schuld und Sünde zugab vor Gott, dann wurde er zum Kreuz geführt. Dann wurde ihm gesagt, hör mal, für dich, elenden Sünder, der du nichts anderes zu bringen hast, als ein sündiges Herz, ein verdorbenes Herz, das Gott nicht gefallen kann. Für dich, gerade für dich, starb der Herr Jesus dort am Kreuz. Blicket auf ihn aller Weltenden, so werdet ihr errettet werden. So darfst du kommen, als einer, der nichts zu bringen hat, als nur Sünde und sündiges Wesen. So kamen Menschen damals zum Glauben. Und das wäre nötig, dass auch heute das Gesetz in dieser Weise verkündigt würde. Aber durch das Gesetz wird niemand neu. Durch die Botschaft vom Kreuz, durch das Evangelium, werden Menschen von Neuem geboren, empfangen den Heiligen Geist, Vergebung der Sünden, Gewissheit des ewigen Lebens. Genau das ist es, was Jakobus hier meint. Durch das Wort der Wahrheit. Und es geschieht, und wir machen einen dicken Strich darunter. In unserer Zeit macht man oftmals einen dicken Strich dadurch, aber wir machen einen dicken Strich darunter, wir unterstreichen das, was hier Jakobus so zu formuliert hat, durch das Wort der Wahrheit. Durch das Wort der Wahrheit. Ihr Lieben, durch Musik oder irgendetwas anderes kommt kein Mensch zur Wiedergeburt, zur Neugeburt, zu neuem Leben aus Gott. Was sagt die Bibel über das Wort Gottes, über das geschriebene Wort Gottes? Es ist der Same der Wiedergeburt. Wir haben Freude am Singen und dürfen auch Freude haben am Singen. Es gibt manche andere Dinge, die wir tun dürfen, die an sich nicht verwerflich sind, auch nicht sündig sind und auch zum Gottesdienst gehören, noch alle andere Elemente. Aber eins müssen wir wissen und dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Wenn das Wort Gottes nicht mehr im Zentrum ist, ist alles verloren. So hat es heute Morgen auch jemand noch formuliert in der Gebetsgemeinschaft. Dann ist alles verloren, denn das Wort Gottes ist der Same der Wiedergeburt. Durch die Verkündigung des Wortes Gottes wird ein Mensch von Neuem geboren. Das ist das Entscheidende. Und durch das Wort Gottes reift ein Mensch in seinem Glaubensleben. Nicht durch irgendwelche anderen Dinge. Durch das Wort Gottes. Das ist ganz entscheidend. Also durch das Wort der Wahrheit. Im Zentrum Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr. Das Wort Gottes ist die große Gabe. Die allergrößte Gabe, die Gott uns geschenkt hat. Und jetzt eine persönliche Frage an dich. Zeigt sich das in deinem Leben auch? Ganz praktisch. Dass Gottes Wort die größte Gabe ist, die Gott dir geschenkt hat. Zeigt sich das in deinem Leben? Worin kann sich das denn zeigen? Indem ich gerne das Wort Gottes lese? Indem ich gerne das Wort Gottes höre? Indem ich sagen kann mit dem Psalmisten, ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute gemacht hat, der reich beschenkt worden ist. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Hätte ich dein Wort nicht, Herr, würde ich ständig in der Finsternis wandeln. Ist das das Entscheidende für uns? Lieben wir das Wort Gottes? Liebst du das Wort Gottes über alles? Wenn das nicht der Fall ist, dann müssten wir im schlimmsten Fall den Schluss daraus ziehen, dass du gar nicht wiedergeboren bist. Könnte das sein, dass wir solche unter uns haben, die gar nicht wiedergeboren sind? Und die das auch in der Praxis unter Beweis stellen, dass sie es nicht sind. Weil sie nämlich keine Freude haben an Gottes Wort und an dem herrlichen Erlösungswerk unseres Herrn Jesus. Dass für sie die Hauptsache nicht mehr die Hauptsache ist, nämlich die Vergebung ihrer Sünden, die Erlösung durch das Blut Jesu, bezeugt in Gottes Wort. Wie stehst du zu Gottes Wort? Das ist die Frage. Und wenn du wiedergeboren bist und hast kein Verlangen nach Gottes Wort, dann wird es höchste Zeit, dass du den Arzt aufsuchst, unseren himmlischen Arzt, und bekennst es ihm und sagst es ihm, Herr, ich habe gar keinen so rechten Geschmack mehr an deinem Wort. Gibt es irgendwelche Dinge in meinem Leben, die mich blockieren? Gibt es da irgendetwas, was mich daran hindert, einen Zug zu haben zum Wort Gottes hin? Das Wort Gottes gerne zu lesen, mich davon zu nähren, mich daran zu erfreuen, darin zu leben und aus diesem Wort herauszuleben. Pastor Affelt sagte einmal, wir haben so viele Leute in unseren Kreisen, die nicht aus dem Wort Gottes heraus leben. Er meinte, im Alltag nicht aus dem Wort heraus leben, aus der Kraft des Wortes. Dann dürfen wir zu ihm kommen und dürfen uns heilen lassen von unserer geistlichen Krankheit. Es gibt Symptome und wir wollen nicht leichtfertig darüber hinweggehen. Das tun wir ja auch nicht, wenn es um unser Leibesleben geht. Ja? Wenn du irgendwo heftige Schmerzen hast, dann suchst du irgendwann den Arzt auf. Das ist dir nicht egal, ob es dir gut geht, leiblich gut geht oder nicht. Und wenn solche Symptome in unserem geistlichen Leben bemerkt werden von uns, sollten wir schleunigst unseren himmlischen Arzt aufsuchen. Vielleicht auch mal einen Bruder oder eine Schwester, die uns eine Hilfestellung in diesem Fall geben können und uns helfen können auch, dass wir mal Sünde bekennen und auch Sünde beim Namen nennen, ja, und nicht einfach so darüber hinweggehen. Also durch das Wort der Wahrheit. Wir sind Erstlinge, ich komme zum Schluss, wir sind Erstlinge dieser Neuschöpfung und haben eine besondere Stellung. Erstlinge sind was Besonderes. Im Alten Testament war es so, die Erstlinge, die Erstlingsfrüchte der Ernte waren Gott geweiht. Auch die Erstlinge bei den Tieren waren Gott geweiht. Auch die Erstlinge bei den Menschen waren Gott geweiht. Sie haben eine besondere Stellung. Und dazu hier einmal ein schönes Beispiel, das Watchman Nee, dieser bekannte Christ, erzählt. Meine Heimatprovinz Fukien, so schreibt er, ist berühmt für ihre Apfelsinen. Ich möchte behaupten, obwohl ich zweifellos voreingenommen bin, dass es auf der ganzen Welt keine gibt, die diesen gleichkommen. Wenn man zu Beginn der Apfelsinenzeit über die Hügel hinblickt, sehen alle Anpflanzungen grün aus. Schaut man jedoch genauer hin, so bemerkt man, dass sich hier und da schon vereinzelte goldgelbe Orangen an den Bäumen zeigen. Die goldfarbenen Punkte im dunklen Baumgrün sind ein herrlicher Anblick. Einige Zeit später wird die ganze Ernte reif und dann färben sich die Plantagen goldgelb. Aber zunächst werden jetzt diese Erstlingsfrüchte geerntet. Sie werden vorsichtig mit der Hand gepflückt und sie erzielen auf dem Markt Spitzenpreise, die oft dreimal so hoch sind wie bei der übrigen Ernte. Solch ein Bild mag Jakobus hier vor Augen gehabt haben. Wir sind etwas Besonderes in dieser Neuschöpfung. Wir sind Erstlinge. Wir haben einen besonderen Wert vor Gott als Gemeinde Jesu. Es kommt noch etwas. Wir denken an das Volk Israel. Da werden die natürlichen Zweige einmal wieder eingepfropft in ihren eigenen Ölbaum. Ich weiß, es wird noch eine große Ernte kommen. Speziell, wenn wir jetzt einmal an das Volk Israel denken. Aber wir sind Erstlinge als Gemeinde Jesu, aus den Juden und aus den Nationen. Und haben einen besonderen Wert für Gott. Und darum kann es nicht sein, dass Gott schlechte Absichten mit uns verfolgt, wenn er uns in mancherlei Anfechtungen fallen lässt. Es kann nicht sein. Er verfolgt Absichten des Guten, des Lebens, der Herrlichkeit. Alle gute Gabe kommt von ihm. Auch wir sind letztlich diese gute Gabe, ein Werk Gottes, ein Lebenswerk Gottes, gezeugt durch sein Wort nach seinem ewigen Heilsratschluss. Und darum, meine lieben Brüder und Schwestern, Vers 2, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Amen.